Beim zweiten oder dritten Lied haben wir gesungen, irgendwas, ein englisches Lied, irgendwas von der Posaune. Weiß nicht mehr genau, wie das war. Halleluja. So wunderbar. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und die Zeichen sind so deutlich. Und so viele sind so blind und können sie nicht deuten. Wir brauchen Ohren zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und viele sind da unsicher und sind Menschenmeinungen unterworfen. Und die einen so, die anderen so. Und die einen sagen, es gibt überhaupt keine Entrückung. Und die anderen sagen, Entrückung ist vor der Trübsal. Und die anderen sagen so und so. Hey, die Bibel ist ganz, ganz klar. Was sagt Paulus? Wann werden wir alle verwandelt? Beim Schall der letzten Posaune. 1. Korinther 15. So, wie viele Posaunen gibt es? Schon mal Offenbarung gelesen? Am Ende, wie viele Posaunen gibt es? 7. So, die letzte ist die 7. So, dann weißt du, wann Jesus wiederkommt und dann weißt du, wann wir entrückt werden und wann wir verwandelt werden. Beim Schall der 7. Posaune. Es ist gar nicht so schwer, wir müssen nur das ernst nehmen, was da steht. Die Bibel erklärt die Bibel. Wir brauchen keine 30 Jahre Theologie, um irgendwie das Buch der Offenbarung zu verstehen. Wir brauchen nur den Heiligen Geist und lesen, was da steht. Und das in Kombination bringen mit Daniel und mit Paulus und diesen anderen Dingen. Okay, aber es ist nicht mein Thema heute. Wiewohl mir das immer wichtiger wird und ich sehr da drin bin, diese Dinge zu studieren. Ich will etwas ganz, ganz anderes machen. Oh, by the way, wer nicht gestern da war, wird das öffentlich sein oder ist das auch nur intern, was ich gestern gesagt habe? Das wäre eigentlich gut für jeden, ne? Das wird öffentlich, ne? Dann mache ich mal Werbung für meine eigene Predigt, was ich sonst wirklich fast nie mache. Aber ich denke, es war wirklich praktisch und hilfreich und es war eine Anleitung, was du tun kannst und wie du den Kampf gewinnen kannst, um motiviert zu bleiben. Und heute werden so viele Leute müde und machen schlapp und lassen sich hängen, lassen sich gehen und wollen nicht mehr kämpfen und wollen nicht mehr weitergehen. Wir brauchen eine Anleitung, wie wir lernen zu kämpfen und wie wir lernen, eine Motivation zu bekommen und zu behalten, Gott zu dienen. Und darüber habe ich gestern Abend gesprochen. Okay, was ich heute machen will, ist etwas anderes. Ich möchte heute Abend aus dem Wort Gottes darüber sprechen, mit einigen aktuellen Bemerkungen und Bezügen. Ich möchte darüber sprechen, welche Wichtigkeit unser Bild, also unsere Vorstellung von Gott hat. Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Gott. Jeder. Und wenn er denkt, es gibt nichts, ist es auch eine Vorstellung von Gott. Und es gibt viele verschiedene Bilder und Vorstellungen und Ideen über Gott. Und wenn wir begreifen, die Art, wie wir Gott sehen, ist keine theoretische, abstrakte Angelegenheit, sondern es hat ganz direkt mit unserer Beziehung zum Herrn zu tun und es hat ganz direkt zu tun mit unserem Verhalten oder unserem Lebensstil. Unser Lebensstil kommt aus dem Bild, das wir haben von Gott. Denkt an dieses Gleichnis, was ich jetzt nicht aufschlagen möchte, aber ich bringe es euch in Erinnerung. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und der dritte von diesen drei, die etwas bekommen haben von ihrem Herrn, der hat das, was er bekommen hat, das eine Talent, vergraben, versteckt und hat nichts damit gemacht. Und zum Schluss dann kommt der Herr wieder und will Rechenschaft, möchte sehen, was hast du mit dem, was dir anvertraut wurde, was hast du damit gemacht. Und dann wird der angesprochen, der Letzte. Und was sagt er? Ich habe es hier, die Schriftstelle, Lukas 19. Ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesehen hast, gesät hast. Die Furcht vor Gott kam aus einem harten, falschen, unbarmherzigen, ungerechten Bild. Er hatte ein falsches Bild vom Herrn gehabt und das Resultat war Furcht. Und was kommt aus Furcht? Passivität. Er hat nichts gemacht, hat es einfach vergraben und hat gedacht, ja, warten wir mal ab. Ja, das ist ein direkter Zusammenhang. Falsches Bild von Gott, Furcht vor Gott, was wir nicht haben sollen. Wir haben Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist aber nichts mit Angst vor Gott zu tun. Überhaupt nichts. Wiewohl das Wort das gleiche ist. Aber das wird erklärt in der Bibel. Furcht des Herrn ist nicht Angst vor Gott. Ja. Und aus dieser Furcht, dieser Angst vor Gott kam Passivität. So, hier hast du ein gutes Beispiel aus der Schrift, dass das Bild, das jemand hat von Gott, entscheidende Auswirkungen hat, erstens auf seine Gefühle, auf seine Beziehung zu Gott und auf sein Verhalten. Das Gegenteil von Furcht und Misstrauen ist Vertrauen. Und Vertrauen kommt nicht irgendwoher. Es kommt nicht durch Handauflegung eines vollmächtigen Gastsprechers zustande. Leider. Oder vielleicht auch glücklicherweise. Sondern Vertrauen ist eine Realität des Herzens, die kommt aus einer inneren Gewissheit über die guten Absichten Gottes. Psalm 9, Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. So, die Kenntnis des Namens, was Name ist immer Wesen. Die Kenntnis des Wesens Gottes befähigt zum Vertrauen. Wenn wir die Güte Gottes sehen, seine Absichten sehen, wenn wir sehen, was er vorhat, wie er denkt über uns, wie er uns sieht, dann kommt daraus Vertrauen. Und Jesus hat gesagt, er hat den Namen Gottes, das Namen offenbart. Und dann geht es weiter, und ich werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Das, was Jesus tut, ist uns das Wesen Gottes, das Herz Gottes zu offenbaren. Das ist sein Dienst. Und das tut er durch das Wort Gottes und das tut er durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen verstehen, was wir brauchen, ist eine immer klare Sicht von dem Wesen Gottes, von seinen Motiven, seinen Absichten und seiner Art und Weise, wie er Dinge tut und wie er Dinge sieht und wie er Dinge beurteilt und so weiter und so weiter. Und Jesus hat diese Aufgabe übernommen und hat es uns versprochen. Er wird fortfahren, hat es auf der Erde getan und jetzt tut es im Himmel, als unser Hohepriester, indem er Fürbitte tut für uns. Er offenbart den Namen Gottes, das Wesen des Vaters, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Bereitschaft, uns da abzuholen, wo wir sind und uns zu helfen und uns anzunehmen, wie wir sind. Und weil er zu uns so gut ist und zu den Menschen um uns herum, uns nicht so zu lassen, wie wir sind. Halleluja. Das ist die Liebe Gottes zu deinem Nächsten. Er lässt dich nicht so, wie du bist. Manchmal sind wir so fixiert auf die Liebe Gottes, haben wir vergessen, hey, diese Liebe Gottes ist auch für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für die Menschen um dich herum. Und weil er die auch so liebt, deswegen sagt er, ich werde sie erlösen und dich verändern. Halleluja. Halleluja. Und Gott verändert nicht mit Zwang und mit Druck und mit dem Knüppel, sondern Gott verändert, indem wir sehen, wie er ist, indem wir sein Herz sehen. Und dann fangen wir an zu vertrauen. Und wir kommen raus aus diesem Misstrauen. Wir kommen raus aus diesem, ich bin so viel enttäuscht worden und der Einzige, dem ich noch vertrauen kann, bin ich selber. Als wenn wir vertrauenswürdig wären. Das ist ja so ein Trugschluss. Ja, wir sollten längst gelernt haben, dem wir am letzten vertrauen können, sind wir selber. Das sollten wir schon gelernt haben. Gott ist vertrauenswürdig und seine Güte, seine Beständigkeit, seine Treue, seine Hingabe an sein eigenes Wort, das ist die Grundlage für Vertrauen. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Gott hat es gesagt und dazu steht er. Und das wird so sein, es wird sich nicht verändern. Halleluja, Halleluja. So wir bekommen Offenbarung über ihn, wir lernen ihn kennen und unser Herz reagiert mit Vertrauen. Unser Herz reagiert mit der Fähigkeit, von ihm zu empfangen. Psalm 17, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache von oder mit deinem Bild. Hier hat jemand ein richtiges Bild, hat sich von Gott selbst das richtige Bild schenken lassen über Gott, die richtige Vorstellung, die richtigen Gedanken, die richtige Sichtweise über Gott und als Folge davon wiederum eine dramatische Auswirkung auf seine Gefühle. Nur nicht Furcht wie im ersten Fall, sondern hier Sättigung, heißt Erfüllung, Befriedigung, innere Stärkung, innere Ernährung. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Halleluja. Und das ist der Kampf, das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben, dafür zu sorgen, dass wir ein möglichst exaktes und präzises und immer klares Bild von Gott bekommen. Weil aus diesem Bild von Gott kommt die Kraft. Die Kraft zum Durchhalten, die Kraft standhaft zu sein, Opfer zu bringen. Hier ist ein schönes Zitat von John Piper. Kennt jemand John Piper? Wer kennt John Piper? 1, 2, 3. Also ungefähr ein Viertel. Keine Verdammnis, aber ihr verpasst was, wenn ihr John Piper nicht kennt. John Piper. Wenn man mehr in Gott als in Wohlstand oder Menschenlob Zufriedenheit findet, wird man bereit, um Christi Willen verfolgt zu werden. Das ist ein guter Satz. Die Kraft der Märtyrer ist die Offenbarung der Güte Gottes. Die Hingabe, die kommt, die Hingabe des Herzens aufgrund der Offenbarung der Güte Gottes. Und ihr Lieben, was wir dringend brauchen und in Gang setzen müssen, ist ein Studium des Lebens der Märtyrer und wie haben sie gelebt und wie haben sie Gott gesehen und woher ist die Kraft gekommen. Warum brauchen wir das? Weil die Gemeinde, jedenfalls die Gemeinde, die nicht mit dem Trend der Welt gehen wird, die nicht in den großen Abfall gehen wird, die Gemeinde, die die Braut wird, wird einerseits eine Gemeinde sein von großer Herrlichkeit, mit großen Bestätigungen vom Himmel und andererseits einer Gemeinde, die extrem gehasst und verfolgt werden wird. Das klingt nicht toll. Ja? Aber wollen wir nicht sagen, oh, da habe ich Angst vor, bitte red davon nicht und sag mir lieber was Ermutigendes. Das Ermutigende ist, dass Gott in dieser Zeit sich zu uns stellen wird und sich erweisen wird und uns stark machen wird, wie es nur am Anfang gewesen ist. Das Ende der Gemeinde wird sein wie der Anfang. Nur global. Und jetzt ist die Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und wer weiß, ob das wirklich noch 20 Jahre sind, bis wir uns im Untergrund wiedersehen. Wer weiß? Vielleicht nur noch 10 Jahre. Vielleicht auch 30 Jahre. Wer weiß es? Aber weil wir das nicht wissen, ja, müssen wir wirklich hören auf den Heiligen Geist. Und wenn er sagt, lernt Gott kennen, hab das richtige Bild von Gott, lass dich nicht belügen, dann müssen wir etwas investieren. Das Bild von Gott kommt nicht durch das Besuchen von Versammlungen. Das Bild von Gott kommt nicht durch Handauflegung. Das Bild von Gott kommt, indem wir zwei Hilfsmittel, ist auch das falsche Wort, ich weiß es nicht, indem wir auf zwei Komponenten schauen, und das ist das Wort und das ist der Geist. Auch wenn diese Formulierung heute in Misskredit gekommen ist, aber sie wurde nicht erfunden von Röhrenbach, sondern sie wurde erfunden von Männern der Bibel. Das Wort Gottes und der Geist Gottes. Wo das Wort Gottes geehrt wird, kommt der Geist Gottes. Wo das Wort Gottes nicht geehrt wird, wird nicht der Heilige Geist kommen. Und das ist die Quelle, aus der unser Bild von Gott kommt. Und es ist nur einmal so, dass unser Leben, die Art unseres Lebens, das Maß unserer Opferbereitschaft, das Maß unserer Leidenschaft für Jesus, das Maß unserer Hingabe, unsere Standfestigkeit, unsere Ausdauer, kommt aus der richtigen Sichtweise von Gott. Und deswegen ist es nur logisch und nicht zu verwundern, das, was der Teufel am meisten versucht zu verhindern in der Gemeinde, ist eine klare Sicht, wer ist der Gott, der sie erlöst hat. Wer ist der Gott der Bibel? Und er tut das, was er schon immer getan hat. Er bringt Lügen über Gott. Und zwar in zwei Bereichen. Zuallererst, wie es am Anfang war im Garten, er widersteht und widerspricht dem Wort Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Dann sieht er, damit kann er bei Eva nicht landen. Sie steht zum Wort, sie wiederholt, was Gott gesagt hat. Dann sagt er, okay, gut, ja, meinetwegen, hat er gesagt. Aber er hat das nur gesagt, weil dahinter eine ganz große Bosheit ist, ein Egoismus ist, ein Geiz, eine Unwilligkeit, das, was er hat, wirklich zu teilen. Er behält das Beste für sich. Also der Teufel sagt, ja, meinetwegen, dann glaub an das Wort. Aber dann will ich dir sagen, dahinter, hinter diesen Worten ist eine absolut selbstsüchtige, egoistische, geizige Haltung. Gott will nicht das Beste, was er hat, teilen. Und man kann an Gott vorbei etwas Besseres erlangen als mit Gott. Das ist die Urlüge des Teufels von Anfang an. Und das geht bis heute so weiter. Bis heute so weiter. Das ist, was der Teufel tut. Sein Bollwerk gegen Errettung und gegen wirksame Evangelisation sind Lügen über Gott. 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht von der Herrlichkeit des Evangeliums Christi. Der Grund, warum Menschen sich nicht bekehren, ist nicht, weil sie gegen Gott sind, sondern weil sie ihn nicht sehen, weil sie ihn nicht wahrnehmen, weil sie nicht verstehen, wie gut er wirklich ist. Viele werden sich und würden sich bekehren, wenn sie nicht zugemüllt wären von den Lügen über Gott. Das ist die Methode des Teufels, Menschen über das Wesen Gottes zu belügen. Und wer einer Lüge glaubt, erlebt die Frucht und die Wirkungen der Lüge. Und wer der Wahrheit glaubt, erlebt die Frucht und die Wirkungen der Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Befreiung kommt durch Wahrheit, die wir hören und die wir tief hineinlassen in unser Leben, mit dem wir uns verbinden. Dadurch wirkt Gott sein Werk der Freiheit. Halleluja. Und der Teufel, nachdem Menschen sich bekehrt haben, er hört nicht auf und sagt, naja, jetzt ist alles zu spät, jetzt hast du dich bekehrt, hast Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen, jetzt gibt's nichts mehr, was ich irgendwie tun könnte. Weit gefehlt. Mitten im christlichen Lager ist der Teufel immer noch dabei, nach derselben Methode vorzugehen. Sag, gut, wenn du dich schon bekehrt hast, aber dann wenigstens vertraue ihm nicht deine Finanzen an, vertraue ihm nicht deine Rente an, vertraue ihm nicht deine materielle Sicherheit an, vertraue ihm nicht dein Leben an. Sei nicht dumm, du musst auch nachdenken, wir leben auch in dieser Welt und du musst klug sein. Und er malt das Bild eines Gottes, der fromme Sprüche bringt, womit die Prediger dann ihre Predigten ausschmücken können, aber da ist keine Substanz, davon kann der normale Mensch nicht leben. Ein bisschen netter Gedanken für den erbaulichen Bereich, aber nicht für das wirkliche Leben. Das sind die Lügen des Teufels. Und die Lüge wird nur entmachtet, indem wir die Wahrheit hören und annehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Lüge entmachtet wird. Wahrheit zu hören und Wahrheit anzunehmen. Und lass uns nicht denken, dass wir damit am Ende sind. Wir sind mitten in einer Schlacht und wir werden bombardiert mit Lügen über Gott. Und Paulus sagt, wir müssen gegen diese Lügen zu Felde ziehen. Wir müssen gegen diese Lügen kämpfen. 2. Korinther 10, Vers 4 und Vers 5. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernunft allein, Vernunftschlüsse. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hier sehen wir, der Bereich des Kampfes ist der Bereich der Gedanken. Der Bereich der Lügen, der falschen Behauptungen, der falschen Informationen, der falschen Bilder über Gott. Und diese falschen Ideen über Gott, sie haben die Kraft, die Erkenntnis Gottes zu verstellen. Das heißt, man steht vor diesen Dingern Und man sieht nur das, was man da vor Augen hat, aber man sieht nicht dahinter seine Größe, seine Güte, seine Zuverlässigkeit, seine Treue, sein brennendes Verlangen, uns nahe zu sein und uns Gutes zu tun. Diese Höhen, diese Vernunftschlüsse, diese Dinge, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, müssen runtergerissen werden. Und dazu braucht es mehr als Hören von guten Predigten. Das kann ein guter Ansporn sein, das kann ein Sprungbrett sein, von wo wir aus starten, dann eine Reise zu unternehmen in das Wort Gottes. Und wir lesen nicht nur Wahrheit, wir hören nicht nur Wahrheit, wir ergreifen Wahrheit. Und wir erklären, das wähle ich zu glauben. Ja, für manche irgendwie hat Glaube viel zu viel mit Gefühl zu tun. Es beginnt mit einer Wahl. Es beginnt mit einer Entscheidung. Das ist die Wahrheit. Und das nehme ich, das akzeptiere ich. Da stelle ich mich drunter. Das ist das oberste Ding in meinem Leben. Und dann kommt das Gefühl. Viele warten auf Gefühle, ohne sich verbunden zu haben mit der Wahrheit. Das kann nicht funktionieren. Wir sind in einer Kultur, die extrem erfahrungs- und gefühlsorientiert ist. Und ja, es stimmt, Gott will uns Gefühle geben. Gott will uns Erfahrung geben. Eben haben wir den einen gesehen da. Der hat das richtige Bild von Gott. Und was hat er? Sättigung. Halleluja. Er singt nicht das Mick Jagger-Lied, I can't get no. Sondern der hat's. Und er freut sich seines Lebens und er genießt Gott. Er genießt das Leben mit Gott. Halleluja. So, wir haben einen Feldzug, wir haben einen Krieg, wir haben einen Kampf zu kämpfen gegen Lügen. Und diese Lügen müssen wir erkennen. Und wenn wir nicht die Wahrheit kennen, sind wir nicht imstande, die Lügen zu identifizieren. Wenn wir die Wahrheit nicht kennen, dann bleibt als Kriterium nur, oh, das fühlt sich schön an. Aber wir haben keine Grundlage zu sagen, diese Lüge ist eine Lüge. Diese Aussage stimmt nicht. Damit stimme ich nicht überein, weil es nicht das Wesen Gottes beschreibt. So, wir müssen verstehen, der Teufel will unsere Beziehung zu Gott stören oder verhindern, dass sie sich vertieft und dass wir in ein tiefes Vertrauen zu Gott kommen. Er will das verhindern und er tut das, indem er ein böses, falsches Bild malt von Gott. Und das tut er auf vielfältige Art und Weise. Lass mich eine Schriftstelle hier noch euch zeigen, die noch mal ein positives Beispiel, was für eine Kraft in der richtigen Sichtweise, im richtigen Verständnis, in der richtigen inneren Übereinstimmung mit Gott ist. Es heißt hier über die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und wenn Jesus regiert auf dieser Erde in Bezug auf die Stadt Gottes. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn, jetzt kommt eine Begründung, warum wird dort auf dem heiligen Berg Gottes, in der Gegenwart Gottes, im Haus des Herrn, warum wird man dort nichts Böses mehr tun? Weil alle sich mächtig zusammenreißen. Nein. Das ist ein Irrweg zu denken, Sieg über Sünde kommt durch Willenskraft. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Du brauchst deinen Willen, um dich Gott hinzugeben und dich zu öffnen und von ihm Hilfe und Veränderung zu empfangen. Aber du brauchst nicht Willenskraft, um damit die Sünde zu überwinden. Das wird niemals funktionieren. Je mehr du das versuchst, umso mehr wirst du entdecken, die Sünde ist stärker als du. Wir brauchen Willenskraft, uns zu öffnen für Gott und ihm zu erlauben, in uns ein tiefes Werk zu tun. Also, der Grund, warum das Böse dort nicht getan wird, ist nicht zusammengebissene Zähne. Das wäre auch keine Erlösung. Denn das Land wird voll sein von Erkenntnis des Herrn. Erkenntnis des Herrn wird das Land füllen. Mit anderen Worten, keine Lügen mehr über Gott. Halleluja. Keine Lügen mehr über Gott. Die Erkenntnis hat sich ausgebreitet, wie Wasser, die das Meer bedecken. Das ist Jesaja 11, Vers 9. Eine wunderbare Schriftstelle, die noch einmal positiv betont, ja, das richtige Bild von Gott setzt Kraft frei und verändert. Und das ist, worum es geht. Und das ist der Kampf, in dem wir sind. Und jeder muss verstehen, in welchem Kampf er ist. Und jeder muss seinen Platz einnehmen und muss für sich kämpfen. Und wer für sich kämpft und den Sieg hat, der kann anderen auch helfen, einfach zu verstehen, in welchem Kampf sie sind und wie sie zu kämpfen haben. Lass uns zu 2. Timotheus Kapitel 4 gehen. 2. Timotheus. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut. Paulus fordert hier seinen geistlichen Sohn Timotheus auf, durch das Wort Gottes zu überführen. Was bedeutet überführen? Überführen heißt nicht, den Leuten ein schlechtes Gefühl über sich selber zu geben, ihnen Verdammnis zu bringen. Überführung heißt, mit Argumenten, mit Beweisen zu zeigen, dass jemand auf dem falschen Weg ist. Das heißt überführen. So, das Wort Gottes soll Menschen zeigen, das ist der richtige Weg. Und wenn sie auf dem falschen sind, dann sollen sie am Ende der Verkündigung wissen, ich bin auf dem falschen Weg. Das gute Gefühl kommt dann, wenn man umgekehrt ist. Wer auf dem falschen Weg ist und nicht umkehren will, wird ein schlechtes Gefühl über den Predigt und über den Prediger haben. Das ist nun mal so. Aber wer auf dem falschen Weg ist und sehen kann aus dem Wort Gottes, dass er auf dem falschen Weg ist und umkehrt, der wird dankbar sein für die Wahrheit. Aber wie auch immer die Reaktion ist, unsere Aufgabe ist nicht, uns nach Reaktionen irgendwie zu richten. Unsere Aufgabe ist, die Wahrheit zu verkündigen, so lieb, wie wir es können und so klar, wie wir es können. Und natürlich, in 10 Jahren werden wir alle dasselbe noch viel lieber sagen, logisch. Aber das heißt nicht, wir ziehen uns zurück und wir warten, weil fertig sind wir nie. Es ist die Frucht des Geistes und wir werden immer süßer und immer angenehmer und immer saftiger und immer lieblicher. Aber wollen wir warten, bis wir vollendet sind, wann wird denn das sein? So, wir geben heute das, was wir haben und nächstes Jahr werden wir es liebevoller und klarer sagen. Und in 10 Jahren noch mehr. Wir geben jetzt das, was wir haben und wenn wir darin treu sind, Gott wird uns mehr geben. Okay, so lass uns nicht Angst haben, weil viele Leute sagen, du, die Leute fühlen sich jetzt schlecht nach dem, was du gesagt hast. Das kann nicht gut gewesen sein. Das bedeutet überhaupt nichts. Das bedeutet gar nichts. Ich kenne eine Predigt, da fühlten die Leute sich so schlecht. Die waren so böse, die wollten den Prediger umbringen. Und die Frage ist, war das jetzt eine schöne Predigt oder eine schlechte Predigt? Der Prediger hieß Jesus von Nazareth. Und die Leute wollten ihn umbringen. So erbaut waren sie von seinem Wort. Hat er eine schlechte Predigt gehabt? War er nicht gesalbt? War er schlecht drauf? Doch, aber diese Leute haben sich verschworen, wir werden keine Wahrheit akzeptieren. Wir haben unsere Meinung. Wir lassen uns da nichts sagen und wir brauchen keine Veränderung. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, da geht's lang. Das war ihr Problem. Und Jesus kam mit diesem Anspruch voller Liebe, voller Barmherzigkeit und voller Klarheit. Und sie wollten das nicht. Und sie waren total böse und wollten ihn umbringen. So, die Reaktion des Gegenübers, ob das Einzelgespräch ist oder ob das im Hauskreis ist oder ob das auf der Arbeit ist, die Reaktion des Gegenübers ist überhaupt kein Beweis, ob du es gut gemacht hast oder nicht. Wollen wir uns nicht irritieren lassen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Ohren sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinkehren. Paulus prophezeit hier, am Ende der Zeit wird es eine Entwicklung geben unter den Gläubigen. Wenn du den Text studierst, dann kannst du ganz klar sehen, dieses Sie bezieht sich auf die Gläubigen, nicht auf die Welt, auf die Gläubigen. Und da wird eine Bewegung sein unter den Gläubigen und sie wenden sich ab von der Wahrheit und wenden sich zu den Fabeln. Was sind Fabeln? Das Wort Fabeln bedeutet Märchen. Legenden, Geschichten, fantasievolle Geschichten, Erdichtungen. Das bedeutet das Wort Fabeln. So, Paulus prophezeit, es wird eine Zeit kommen, wo die Leute sich von der Wahrheit abwenden und sie holen ihre Sicht vom Evangelium und vom Wer ist Gott. Sie holen das nicht mehr aus dem Wort Gottes, sie holen das von Geschichten, von Erfindungen. Das ist, wovon er hier redet. Und weißt du, Fabeln haben immer das Problem, dass sie Streit erzeugen. Das ist, was Paulus auch sagt. Fabeln haben das Problem, Streit zu erzeugen. Er sagt in 1. Timotheus, Kapitel 1, wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Und noch eine Warnung vor Fabeln. Was sind Fabeln? Sind Erdichtungen, sind Dinge. Das Problem von Fabeln ist nicht Erdichtung, sondern es ist eine Erdichtung, die der Wahrheit widerspricht. Das ist das Merkmal von Fabeln. Sie wenden sich ab von der Wahrheit hin zu den menschlichen Erdichtungen. Titus 1. Dort sollen Menschen streng zurechtgewiesen werden, dass sie im Glauben gesund seien. Vers 13, Vers 14. Und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Hier haben wir die klaren Erklärung nochmal. Das Problem ist nicht, ist es erdichtet oder ist es real, sondern das Problem ist, es ist erdichtet und es stimmt nicht mit der Wahrheit überein. Und woran sehe ich, ob etwas eine Fabel ist oder ob es echt ist? Indem ich es halte gegen die Wahrheit. Und wenn es mit der Wahrheit übereinstimmt, dann ist es eine akzeptable Erdichtung. Denk zum Beispiel an John Bunyans Pilgerreise. Es ist eine Erdichtung. Aber es hat viele biblische Wahrheiten, habe ich mir sagen. Ich habe es noch nie selber gelesen, aber andere reden sehr hoch davon und diesen Leuten vertraue ich auch. So, nehmen wir das als ein Beispiel. Also nicht, dass es erdichtet ist, ist das Problem, sondern es ist erdichtet und stimmt nicht mit der Wahrheit überein. Da ist die Markierung, wo wir sagen, hey, dann haben wir nichts mit Fabeln zu tun. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Erst 2. Korinther 12, nur 11. 2. Korinther 11. Ganz sicher habe ich diese Schriftstelle auch behandelt, als ich letztes Mal da war. Aber das ist so viele Monate her und das müssen wir wieder hören und wir müssen es noch deutlicher hören und es redet noch lauter heute zu uns als damals und in einem Jahr wird es noch lauter reden. Gemessen an dem schockierenden Inhalt dieser Passage bin ich erstaunt darüber, wie wenig in unseren Kreisen diese Passage benutzt wird. Wie wenig sie gelesen wird, wie wenig darüber gelehrt wird, wie wenig sie Bedeutung hat für viele Gläubige. Ich lese mal ab Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Habe ich gerade heute im Gespräch zitiert, das ist eine Schriftstelle, die ich sehr, sehr liebe. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Der Eifer des Vaters ist eine keusche Jungfrau für den Sohn zu haben. Keine Hure, die es an jeder Ecke mit jedem treibt, sondern eine keusche Jungfrau. Das ist der Eifer, die Sehnsucht, das brennende Verlangen des Vaters für seinen Sohn, weil der Sohn hat eine fleckenlose, makellose Braut versprochen bekommen und er wird sie bekommen. Er wird sie bekommen. Da ist ein enormer Trost in solche Passagen wie diese hier. Das heißt, egal wie durcheinander es jetzt ist und egal wie viel chaotischer es noch werden mag und egal wie viel durcheinander noch kommen wird, am Ende wird es eine Gemeinde geben, die in Reinheit lebt, die sich bewahrt, die nicht rummacht mit anderen Religionen und Ideen und Ideologien, sondern die ihr Herz rein bewahrt und die eine brennende Liebe zu ihrem Herrn und Bräutigam hat. Das wird es geben. Ich sage, ja, wie? Gott ist Gott. Und er wird kommen und er wird sein Werk tun. Ein Hinweis, wie das geschieht ist, bevor Jesus wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Die Salbung des Elia wird kommen. Und wenn die kommt, wird es mächtig viel Staub geben im christlichen Lager. Das ist etwas, was Gott vorbereitet und es wird kommen. Ist nicht mein Punkt jetzt hier. Das Ziel ist die keusche Jungfrau. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Hier sehen wir den Angriff des Teufels auf die Gläubigen. Nachdem wir errettet sind, nachdem wir Jesus als Herrn angenommen haben, gibt er nicht auf, sondern sagt, dann will ich jetzt kommen und dann will ich sie wegbringen aus dieser Haltung der Reinheit und der Echtheit und der Aufrichtigkeit. Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist dieses Wort Einfalt. Und das beschreibt die Haltung der Gläubigen gegenüber Christus. Wir sind aufrichtig. Wir sind ehrlich. Wir sind gerade. Wir tricksen nicht. Wir spielen nicht rum. Wir sagen nicht, ja, stimmt schon, das steht hier, aber, wie der Teufel, ja, Gott hat gesagt, aber du musst wissen, was er wirklich meint. Und das sage ich dir jetzt. Das wissen die anderen nicht. Der Angriff des Teufels auf die Gläubigen ist ihre Haltung zum Herrn. Das ist der Angriff des Teufels. Wenn er dort landen kann, wenn er dort unsere Haltung verbiegen kann, weg aus der Gradheit und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gegenüber Christus, dann lässt er uns in Ruhe. Er hat kein Problem damit, dass wir danach noch Kirche spielen. Er hat überhaupt kein Problem damit. Die Angriffe werden dramatisch nachlassen, weil wir sind schon auf seiner Seite. Wir sind nicht mehr ein Teil von Gottes Antwort, sondern wir sind ein Teil von Gottes Problem geworden. Der Punkt ist unser Herz, unsere Gesinnung, unsere Haltung Christus gegenüber. Aus der will er uns herausholen. Und wie tut er das? Ganz einfach, durch Lügen. Die Haltung der Aufrichtigkeit und der Hingabe wird unter Beschuss genommen, indem Lügen angeboten werden. Und wenn ich Lügen annehme über Gott, dann verliere ich diese Haltung der Reinheit. So Lügen in welcher Hinsicht? Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Vers 4 erklärt, wie der Teufel Gläubige angreift und sie rausbringen will aus der Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Er bringt die Botschaft von einem anderen Jesus. Nicht vom Buddha, Konfuzius, von Jesus, aber einem anderen Jesus. Und die Botschaft vom Evangelium, aber nicht von dem wahren Evangelium, sondern von einem falschen Evangelium. Und wenn wir diese beiden Dinge annehmen und reinlassen in unser Herz, bekommen wir einen anderen Geist. Das ist, was das Wort Gottes hier sagt. Wie haben wir den Heiligen Geist bekommen? Wir haben die Botschaft von Jesus gehört. Wir haben das Evangelium gehört, was Errettung bedeutet, dass er für uns gestorben ist und dass er unsere Rechtfertigung ist und dass wir Vergebung haben können, wenn wir ihn als Retter und Herrn annehmen. Wir haben dem Evangelium gehorcht und so haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und dafür gibt es ein Imitat, die Botschaft des falschen Jesus anzunehmen, ein falsches Evangelium und dann einen falschen Geist zu empfangen. So Paulus sagt hier, Gläubige müssen aufpassen, welchen Jesus sie sich verkündigen lassen. Gläubige müssen genau hinhören und genau prüfen, von welchem Jesus ist hier die Rede. Ist es der Jesus des Neuen Testamentes oder ist es hier irgendein anderer Jesus? Und wie kann man das unterscheiden? Ganz einfach. Der Jesus des Neuen Testamentes hat die Merkmale, die in diesem Buch beschrieben sind. Und der andere Jesus hat andere Merkmale, die mit diesem Buch nicht übereinstimmen und die diesem Buch widersprechen. Da ist die Grenzlinie. Wenn ein Jesus verkündigt wird, der nicht der Jesus dieses Buches ist, ist es der falsche Jesus. Ist da ganz einfach. Das ist gar nicht so schwer. Und das ist das Zeichen der Endzeit. Falsche Christus, falsche Verkündigungen. Das hat es früher auch schon gegeben, aber nicht in dieser Art und Weise, wie es das heute gibt. Das hat es früher schon gegeben. Goethe. Was sagen die Engel bei Goethes Haus? Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, wer das Evangelium kennt, weiß, dass Erlösung nichts mit Bemühungen zu tun hat, sondern mit Kniebeugen und Anerkennen. Wir sind verloren, wir verdienen die Hölle und Jesus hat unseren Platz eingenommen. Und wir empfangen ohne Werke, wir empfangen die Gnade der Errettung und der Rechtfertigung. Es hat nichts mit ewig Streben, sich bemühen zu tun. Ja, so wenn wir das richtige Evangelium kennen, dann lesen wir Goethe und sagen, aha, da ist einer unterwegs mit einem falschen Evangelium. Und es ist tief reingegangen, dieses Werke-Ding. Erlösung hängt ab von vielen guten Taten. Musst dich nur mächtig bemühen. Es ist tief drin. Und ich weiß nicht, seit wie vielen Zeiten in der humanistischen Erziehung unseres Landes gehört Goethe mit zum Standardwerk. Goethes Faust. Alle, die im Gymnasium waren, haben alle Goethes Faust gelesen. Ein falsches Evangelium, eine falsche Lehre über Gott wird verordnet. Schon interessant. Und wenn Leute überhaupt irgendein Goethe-Zitat kennen, dann ist es dies hier. Ist schon interessant. So die Offenbarung, über wer Jesus ist, kommt aus diesem Buch. Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten, 1 Vers 1, manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allen eingesetzt hat, durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat, welcher, da er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Vaters und der Ausdruck seines Wesens. Das ist, was wir hier lesen. Ach, lese ich den Vers noch zu Ende. Alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft und nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst verbracht hat, sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Gestern habe ich das so stark herausgestellt. Auf dem Thron im Universum sitzt ein Mensch. Der Mensch, der auch Gott ist, Jesus von Nazareth. In Menschengestalt. Ein Mensch sitzt auf dem Thron, aber nicht irgendeiner, sondern der Sohn Gottes, Gott selbst. Jesus, sagt die Bibel, ist Gott. Und ein Mensch sitzt auf dem Thron, nachdem er die Reinigung unserer Sünden vollbracht hat. Halleluja. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, wir erkennen Gott durch Jesus. Wir erkennen Gott durch Jesus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. So lasst mich einige, das sind wahrscheinlich nicht alle, aber grundlegende Lügen über Jesus einmal euch in Erinnerung bringen, die wir finden in moderner Literatur und auch in den ganzen Dingen, sei es Vorträge, sei es Seminare, sei es Bücher und so weiter, Internetartikel, was kommt durch das ganze New Age, durch die Esoterik vom New Age. Da wird sehr viel von Jesus geredet. Wusstest du das? Sie reden von Jesus, kannst du ein Buch lesen. Alice Bailey, die Wiederkunft Christi. Aber der Christus, von dem die redet, ist nicht unser Gott, ist nicht unser Jesus. Ist etwas ganz, ganz anderes. Ja? So, wir müssen genau schauen, wer redet von Jesus und welchen Jesus meint er. Und eines dieser grundlegenden Lügen, dieser New Age-Esoterik, die das Ziel haben, eine weltumfassende neue Spiritualität, eine neue Religion zu schaffen, ist, es gibt viele Wege des Heils. Das ist eine ihrer Grund, das ist eine Grundidee in dieser Esoterik. Es gibt viele Wege des Heils und jeder muss seinen eigenen finden und kann ihn auch problemlos. Und dein Weg sieht anders aus als mein Weg. Rede nicht von was passiert, bis wir uns bekehren, sondern was für ein Verständnis wir von Gott haben und wie wir dann mit Gott umgehen und wie, welchen Platz er hat in unserem Leben. Und ich möchte also diese drei oder vier speziellen Lügen, die du allgemein findest in esoterischer Literatur und religiöser, moderner religiöser Literatur, euch hier zeigen und werde auch an einigen Stellen ein bisschen einen Kontrast malen oder das belegen, diese Lügen, die tatsächlich unterwegs sind, wie man sie finden kann in einem Buch, was jetzt absolut populär ist. Und es scheint so, als wenn die Christen in der westlichen Welt total verrückt gehen nach diesem Buch. Schon mal von der Hütte gehört? Wer hat schon mal was von der Hütte gehört? Ah, doch, ein ganz Teil. Ganz Teil. Und die anderen, die werdet davon hören. Weil das ist jetzt das Ding und die Leute rennen dahinterher. Da ist ein Zitat in der Hütte. Stell dir mal vor, ich würde mich hier hinstellen oder jemand von uns in der Anbetung sagt, so spricht der Herr, ich bin der beste Weg zum Vater. Was würden wir dann sagen? Oh, danke für das erbauliche Wort, das hat uns echt so gestärkt. Wenn jemand sage, Jesus spricht, ich bin der beste Weg zum Vater. Und hier wäre ein bisschen geistige Unterscheidung. Wir würden sagen, hallo, wir müssen da mal den Gottesdienst unterbrechen, wir müssen eine kleine Korrektur machen. Unser Bruder hat es gut gemeint, aber wir müssen sagen, was das Wort sagt. Und Jesus ist nicht der beste Weg, Jesus ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Denn in der Aussage, er ist der beste Weg, ist ohne Worte beinhaltet, es gibt auch noch andere Wege. Das bedeutet die Aussage, er ist der beste Weg. Ja, mein Navi hat mir einen anderen Weg gezeigt hierher, als der Klaus mir gesagt hat. So, es gibt mehrere Wege. Aber der Weg von Klaus ist der beste Weg. Ja? Aber es gibt mehrere Wege. Ja? So, Klaus weiß mehr als der Navi. Ja? Super. Gut. Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist, was die Bibel sagt. Er ist der einzige Weg. Und dieser Anspruch des biblischen Jesus ist das Hauptärgernis des Teufels und der religiösen Geister. Und die Christen werden immer mehr schlechtes Gewissen gemacht und immer mehr im Namen der Toleranz und im Namen der Liebe. Sie sollen doch ein bisschen großherziger sein und sie sollen nicht so eng sein und sie sollen nicht so intolerant sein. Das ist der Angriff. Und das findet nicht in irgendwelchen Kreisen statt, wo wir sagen, na, die haben eh schon die Bibel als Grundlage verworfen. Das findet statt in pfingstlich charismatischen Kreisen. Und ganze Gemeinden fahren aber auf dieses Buch, machen Lesenabende und machen Workshops und diskutieren das und behandeln das und predigen darüber. Und Pastoren sagen den Leuten, ihr müsst das alle lesen. Aber was hältst du von einem Buch, wo ein Jesus drin vorkommt und dieser Jesus sagt, ich bin der beste Weg, wie die Menschen zu Papa und zu diesem Sarajo, das soll also der Heilige Geist sein, wie sie in Kontakt kommen können. Das ist eine dicke, fette Lüge. Das hat mit dem Evangelium und mit dem Jesus, den wir kennen aus der Bibel, überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen lernen, im Kleinen, im Freundeskreis, in der Verwandtschaft, da wo gesprochen wird, wir müssen lernen, die Fahne hochzuziehen und sagen, sorry, ich glaube an den Jesus von diesem Buch. Wenn du einen anderen Jesus hast, das ist dein Problem, aber ich will dir sagen, meiner bringt mich in den Himmel, wo deiner dich hinbringt. Das kannst du selber herausfinden, aber das ist, was ich glaube. Jesus ist der einzige Weg. Das ist so klar. In keinem anderen ist das Heil, in kein anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir errettet werden müssen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Eine weitere Lüge, die wir haben in diesem ganzen, in dieser New Age und dieser modernen religiösen Literatur. In seiner Liebe nimmt Gott alle Menschen an. Alle Menschen sind seine Kinder. Wenn du zur Website gehst von Fokularbewegung, das ist eine sehr anerkannte, geschätzte, beliebte Laienbewegung innerhalb der katholischen Kirche, mit der vor einigen Jahren die führenden pfingstlich, oder führende, nicht alle, die führende pfingstlich charismatische Leiter aus Deutschland einen Pakt der Einheit geschlossen haben und öffentlich erklärt haben, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Die schreiben auf ihrer Website, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist eine Lüge. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Kind Gottes gibt es nur eine Art und Weise, wie man das werden kann, durch die neue Geburt. Die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber nicht Kinder Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Geschöpfe ja, aber nicht Kinder Gottes. Und das ist eine Lüge, die wird immer salonfähiger. Und der Protest, wenn man das zurückweist, wird immer aggressiver. Und man kann sich ausrechnen, ohne dass man besonders prophetisch ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es nur noch wenige Jahre dauern und es wird per Gesetz verboten werden im Namen von Diskriminierung fremder Religionen. Es wird verboten werden zu sagen, Jesus ist der Weg und wer Jesus nicht annimmt, geht verloren. Das wird verboten werden. Und wenn wir heute schon den Schwanz einziehen und einknicken und nicht uns trauen, zur Wahrheit zu stehen, dann wo soll auf einmal der Mut herkommen, wenn das per Gesetz verboten ist? Also jetzt fangen wir an, zur Wahrheit zu stehen. Jetzt fangen wir an zu erklären, an wen wir glauben. Und wenn die Leute sich ärgern, wir sind ganz entspannt, sie ärgern sich, weil sie in Rebellion mit der Wahrheit sind. Das ist nicht gegen uns gerichtet. Sie würden sich bei jedem ärgern, auch wenn es einer noch so lieb sagen würde. Sie ärgern sich über die Wahrheit, nicht über dich. Und dann müssen wir locker sein. Es ist die Auflehnung von Menschen gegen die Wahrheit. So, das ist nicht wahr, dass Gott Gnade der Annahme gibt allen Menschen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott gibt Gnade den Menschen, die sich vor ihm demütigen. Dem Stolzen widersteht Gott. Wer sagt, ich habe keine Sünde, ich brauche keinen Retter, ich brauche niemanden, der an meiner Stelle stirbt. Das, was ich getan habe, ist nicht so schlimm, dass ich dafür in die Hölle musste. Der ist im Stolz und Gott widersteht dem Stolzen. Gott hat ihn lieb, aber Gott hat keine Gemeinschaft mit ihm. Gott widersteht dem Stolzen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist so ein Dorn im Auge oder in den Ohren oder wie man das sagen soll. Okay, Nummer 3, Lüge Nummer 3. Danke, da kommt schon Zustimmung. Spät, aber immerhin. Jetzt kommt das nächste. New Age Lüge, Esoterik Lüge, religiöse Lüge über Gott. Wegen seiner großen Liebe hat Gott keinerlei Forderungen an die Menschen. Weil Gebote und Forderungen sind nur Druck. Und Gott ist ja Liebe und er macht keinen Druck. So hörst du heute Prediger sprechen. So hörst du heute Leute von Gott reden. Ich gebe dir mal ein Zitat und du wirst hoffentlich schockiert sein. Ein Zitat. Hier geht es um, es ist ein Gespräch zwischen dem Held dort von der Hütte und diesen seltsamen Figuren, die da erscheinen, die angeblich Gott sein sollen, aber es nicht sind. Und dieser Held fragt, lieben wir deshalb Gesetze und Vorschriften so sehr, weil sie uns eine gewisse Kontrolle über das Leben geben, fragte Mac. Es ist noch viel schlimmer, sagte Sarajo, das soll der Heilige Geist sein, aber Gesetze verleihen euch die Macht, über andere zu urteilen und euch ihnen überlegen zu fühlen. Ihr glaubt, ein rechtschaffeneres Leben zu führen als jene, die ihr verurteilt. Regeln aufzustellen, besonders in der subtileren Form von Verantwortung und Erwartung. Hör gut zu. Regeln aufzustellen, besonders in der subtileren Form von Verantwortung und Erwartung, ist ein vergeblicher Versuch, Sicherheit aus Unsicherheit zu erzeugen. Und ganz im Gegensatz zu dem Bild, das ihr euch von mir macht, liebe ich die Unsicherheit. Regeln und Gebote können euch keine Freiheit geben, sie haben nur die Macht, anzuklagen und zu verurteilen. Augenblick mal. Mac wurde plötzlich klar, was Sahaju da gesagt hat. Soll das heißen, dass Verantwortung und Erwartung auch nur eine Form von Regeln sind und dass wir durch Jesus von ihnen befreit sind? Habe ich das richtig verstanden? Stimmt genau, sagte Papa, also der angeblich Gott, der Vater. Hast du es mitgekriegt, was hier steht? Durch Jesus sind wir von Verantwortung und Erwartung befreit. Das ist Anarchie. Lass zwei Menschen zusammenleben ohne Verantwortung und ohne Erwartung, dass Dinge, die klar gemacht sind, eingehalten werden, und du hast Anarchie. Keine Gemeinschaft, ob das ein Tischtennisclub ist oder ob das irgendwer anders ist, kommt ohne Ordnungen nicht aus. Ordnungen sind notwendig und Ordnungen sind nicht schlecht. Und hier wird gesagt, durch Jesus sind wir von Verantwortung und Erwartung befreit. Ich möchte einmal die Gemeinde sehen, die funktioniert ohne Verantwortung und ohne Erwartung. Irgendjemand muss hier morgens aufschließen. Und wenn der keine Verantwortung hat und wenn wir nicht erwarten, der kommt pünktlich, dann regelt es und wir stehen draußen und er liegt im Bett, weil es regnet so und es macht keinen Spaß rauszugehen. Und wir sagen, hey, wir stehen hier seit einer halben Stunde im Regen, wann kommst du? Wieso habt ihr diese Erwartung? Macht mir keinen Druck. Wir sind doch alle befreit. Die einfachsten Dinge werden nicht funktionieren ohne Erwartung und ohne Verantwortung. Der kriegt den Schlüssel, weil wir dem vertrauen können, weil wir wissen, dass das nicht einer ist, der schläft, wann er lustig ist, sondern der kommt. Wenn er sagt, er kommt, dann kommt er. Deswegen hat er die Verantwortung, weil wir ihm vertrauen. Und eine Erlösung von Verantwortung, das ist nicht die Erlösung der Bibel. Wir sind nicht befreit von der Notwendigkeit zum Gehorsam oder zur Verantwortung. Wir sind befreit zum Gehorsam. Nicht vom Gehorsam. Amen. Hallo. Einer denkt mit, ah, danke. Amen. So ist es. Erlösung ist, wir sind frei, endlich das Richtige tun zu dürfen. Und wir können da drin sogar beharrlich werden. Und Gott kann uns sogar noch Lust schenken, das Richtige zu tun. Das ist dann die Endstufe der Erlösung. Nicht nur, dass wir das Richtige tun, sondern sogar noch Lust bekommen, das Richtige zu tun. Ich habe Lust an Geboten Gottes nach dem inwendigen Menschen. Halleluja, das ist Erlösung. Nicht, ich armer Mensch, ich muss jetzt gehorchen, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Ich darf endlich mal das Richtige tun. Halleluja. Ich bin nicht mehr gezwungen, sinnlose Dinge zu tun, die mich und andere zerstören. Ich darf das Richtige tun, das ist Erlösung. Und die letzte Form der Erlösung ist völlige Übereinstimmung. Ich will von Herzen das, wozu ich mich verpflichtet habe. Und ich habe Freude und ich habe Lust daran. Das ist Erlösung. Freude zum Gehorsam. Das ist Erlösung. Und der unabhängige Mensch, der vom Geiste des Humanismus inspiriert ist, regt sich tierisch auf über solche einfachen Dinge. Tierisch auf. Womit er nur zeigt, was Geistes Kind er ist. Womit er nur zeigt, an was er wirklich glaubt. Anderes Zitat. Mac fragt hier Gott, willst du sagen, dass wir ihr Götter, also diese drei dort, dass ihr überhaupt keine Erwartungen an mich habt? Darauf antwortet Gott, mein Liebling, ich habe niemals irgendetwas von dir oder einem anderen Menschen erwartet. Hallo, schon mal die Bibel gelesen? Gott hat Erwartungen an uns. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun. Apostelgeschichte 17, Gott hat Erwartungen. Gott hat Erwartungen, dass wir mit dem Weg der Sünde brechen und dass wir zur Vernunft kommen und dass wir zurückkommen und uns der Herrschaft seines Sohnes unterstellen. Gott hat Erwartungen. Und wenn hier ein Gott gemalt wird, der niemals irgendwelche Erwartungen an Gott hat, dann sagen wir nicht, oh, welch eine Bereicherung, jetzt lerne ich Gott kennen, oh, das tut mir so gut, endlich weiß ich, wie Gott ist. Hey, wir sind nicht so blöd und wir sagen, das ist nicht Bibel. Da wird ein Bild gemalt von Gott, aber das ist nicht der Gott der Bibel. Und Leute sagen, hey, mach doch nicht so viel Gewese, aus dem ist doch nur ein Roman. Der Autor sagt, er hat dieses Buch geschrieben, um ein akkurates Bild von Gott zu malen. So ist es ein Roman, aber es ist ein theologisches Werk. Und wenn ein theologisches Werk so voll Irrtümern strotzt, die nicht irgendwie marginal sind, hat er nicht gesagt, Jesus hat blaue Augen, in Wirklichkeit hat er braune Augen oder sowas. Ja, das ist ja nicht, sind ja nicht die Dinge, sondern es geht um, wer ist Gott und was will Gott und was tut Gott und wie geht Gott mit Menschen um? Was ist seine Sicht vom Leben? Dann muss man sagen, Bibel sagt das und Hütten Jesus sagt etwas anderes. Also ist das nicht mein Jesus, sorry. Es ist nicht mein Jesus, weil mein Jesus sagt etwas anderes. Und der mich errettet hat, ist nicht der Hütten-Jesus von Young. Der mich errettet hat, ist der Sohn Gottes, Jesus von Nazareth. Und dem bleibe ich treu. Und mitten in christlichen Kreisen, mitten in netten Smalltalk-Runden, stehe ich für die Wahrheit und ziehe die Fahne hoch und sage, das ist, was ich glaube und das ist, was die Bibel sagt. Und mache mich damit unbeliebt. Und wenn du Jesus liebst, wirst du das Gleiche tun. Jesus zu lieben heißt, zu ihm und zu seinem Wort zu stehen. Er hat meinen Namen nicht verleugnet, mein Wort bewahrt. Wenn wir das Wort bewahren, verleugnen wir nicht den Namen Jesu. Wenn wir das Wort preisgeben, egal wie viel wir da noch reden von Liebe zu Jesus und Intimität und all diesen Dingen, es ist alles nur in unserer Fantasie. Es ist nichts Reales. Und heute fangen viele Leute an, eine Liebesbeziehung zu einem Fantasie-Jesus zu entwickeln, der nicht der Jesus dieses Buches ist. Und wie jeder andere sich entscheiden muss, müssen wir uns auch entscheiden. Und ich habe mich entschieden und ich denke, du auch. Und wenn nicht, kannst du das nochmal klar festmachen. Du wirst nichts mit diesen Lügen zu tun haben. Lüge Nummer 4 aus Esoterik. Weil Gott Liebe ist, wird er auch keine Menschen bestrafen. Ja, das klingt doch einsichtig. Weil Strafe ist doch was Böses und Gott ist doch gut und Gott ist Liebe. Wie oft höre ich das, dass Leute kommen und sagen, Bruder, vergiss doch nicht, Gott ist Liebe. Du seid doch nicht immer so hart. Jesus war nie hart, er war immer klar. Und die Leute verwechseln Klarheit mit Härte. Aber Jesus ist nicht hart, Jesus ist klar. Und das ist eine dicke, fette Lüge über das Wesen Gottes. Er wird keine Menschen bestrafen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist ein fremder, falscher Jesus. Und ich sage es noch einmal, 2. Korinther 11, wer einem falschen Jesus-Verkündigung glaubt, weil ihm das so gut tut, weil das den Druck von ihm nimmt, weil ihm das so entspannt, weil ihm das so wohl tut, öffnet sich für einen falschen Geist. Das ist, was Paulus sagt. Und alles, was wir brauchen, haben wir im Heiligen Geist. Wir brauchen keinen anderen Geist dazu. Wenn der religiöse Geist kommt, weil wir Lügen über Gott annehmen, wird der religiöse Geist das Werk des Heiligen Geistes in mir immer mehr verdrängen. Immer mehr. Und der religiöse Geist wird übernehmen und nachher bin ich imstande, die schlimmsten Lügen über Gott zu sagen und auszuleben, ohne irgendein Gefühl von, dass da was nicht stimmt bei mir. Der religiöse Geist gibt Menschen Frieden über Dinge, über die der Heilige Geist Unfrieden geben möchte. Das ist der religiöse Geist. Das ist extrem gefährlich. Und Leute sagen, ja, aber wir fühlen uns so gut dabei. Das Gefühl ist kein Kriterium. Ja, ich habe mich so gut gefühlt, als ich das Buch gelesen habe. Ja? Oder ich lebe mit meiner Freundin zusammen, wir fühlen uns so gut dabei. Das ist kein Kriterium. Sondern was sagt die Wahrheit? Ist das in der Ordnung Gottes? Das ist die Frage. Nicht, wie fühlt man sich dabei? Das ist ja gerade der Trick. Sünde kommt einher mit dem Versprechen von schönen Gefühlen. Versuchung ist deswegen so mächtig, weil sie schon bevor wir überhaupt für die Sünde uns entschieden haben, uns schöne Vorfreude und schöne Gefühle gibt. Die Kraft der Sünde ist in schönen Gefühlen, sprich in Lust. Das ist die Kraft der Sünde. Wenn das nicht wäre, wäre Sünde nicht so attraktiv. Und deswegen ist das kein Kriterium, wenn Leute sagen, ja, aber mir hat das Buch gut getan. Mir hat das geholfen, Gott mehr zu verstehen. Ja, welchen Gott verstehst du jetzt? Wenn du den Gott der Bibel kennen würdest, dann würdest du dieses Buch in den Ofen schmeißen, wenn du heute noch einen Ofen hast. Ich möchte nicht in meinem Haus etwas haben, was Gott so beleidigt. So, Gott ist Liebe und er wird keine Menschen bestrafen. Ich brauche die Sünden, ich brauche die Menschen, heißt es in der Hütte. Ich brauche die Menschen nicht für ihre Sünden bestrafen, zu bestrafen. Die Sünde trägt ihre eigene Strafe in sich. Ja, die Sünde hat Konsequenzen, aber das ist nicht alles. Nach den schlimmen Konsequenzen der Sünde gibt es für Sünde eine Strafe. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir müssen unsere Gedanken klar kriegen und nicht sagen, ja, wie, ich dachte immer, Gott ist Liebe und jetzt bestraft er. Ja, wen Gott liebt, den züchtigt er. Der Gott, dem wir dienen, ist ein züchtigender Gott. Du darfst jetzt nicht einen alkoholisierten, zornigen, wild mit aller Kraft und endlos drauf losprügelnden Vater dir vorstellen. Ja? Dann machst du nämlich den Fehler, du holst dein Bild wieder aus deinen Erfahrungen oder aus dem, was du woanders gesehen hast. Gott züchtigt, das heißt, er fügt Schmerz zu aus pädagogischen Absichten. Und zwar so viel, wie notwendig ist. Und er ist nicht überrollt von Gefühlen und hat sich nicht unter Kontrolle und muss hinterher Buße tun und sagen, oh weia, jetzt ist irgendwie mit mir was durchgegangen. Als Jesus den Tempel gereinigt hat, wo die Jünger ihn gesehen haben, wie er wie eine Furie gegangen ist mit der Geißel und hat alles rausgetrieben. Und sie haben ihn gesehen und haben gesagt, da dachten wir an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. So, dieses spezielle Wort wurde da Fleisch in dieser Situation. Am Abend ging Jesus nicht ins Gebet und sagte, Vater, das tut mir alles so leid, ich war völlig daneben, ich war ja wie ein Berserker, ich habe mich ja da total barbarisch benommen und mit mir ist es irgendwie durchgegangen und die Sicherung ist durch. Morgen gehe ich hin und bitte um Vergebung und mache alles wieder in Ordnung und stelle die Möbel wieder gerade. Ist das, was wir lesen vom Evangelium? Jesus war ohne Sünde. Er hatte keinen Grund, Buße zu tun. Er drückte den Zorn Gottes aus über diese religiöse Geschäftemacherei, die da stattfand in dem Tempel. Und er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. So, er sah die Empörung, die Entrüstung des Vaters. Er sah das und drückte das aus. Er war in allen Situationen das perfekte Abbild des Vaters. Und heute an vielen Stellen wird ein Kuschel-Jesus verkündigt, der mit dem Jesus dieses Buches nicht viel gemein hat. Und wir stellen uns zu der Offenbarung, zu dem Bild Gottes aus diesem Buch und sind klar und sagen, so ist mein Gott. Und er ist nicht irgendwie lasch und er ist nicht irgendwie unkontrolliert und wild. Das ist die ganze Grundlage des Evangeliums, ist, dass Jesus an meiner Stelle bestraft wurde. Er wurde bestraft. Die Strafe liegt auf ihm. Das ist, was das Wort Gottes sagt, Jesaja 53. Also meine Sünde verdiente Strafe und Gott hat statt meiner Jesus gestraft. So, Gott straft Sünde. Sonst können wir alle gar nicht errettet werden. Und wir wählen, entweder wir akzeptieren, dass unsere Strafe getragen wurde durch Jesus, oder wir verwerfen das, dann werden wir selber die Strafe haben müssen. Das ist doch ganz einfach. So, lass uns nicht, weil es Missbrauch gegeben hat und weil es irgendwie Leute gegeben hat, die ihre egoistischen Ziele irgendwie verwirklicht haben, indem sie Bibelverse benutzen und Leute einschüchtern und Leute irgendwie Angst machen und Leute schlechtes Gewissen machen. Lass uns nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und biblische Wahrheiten weglassen. Gott, dem wir dienen, ist ein züchtigender Gott und er bestraft Sünde. Das ist, was die Bibel sagt. Paulus sagt von den Menschen am Ende, die Gott verworfen haben, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben. Jesus hat von diesem Verderben in der Hölle gesprochen. Und das ist eines der anstößigsten Dinge heutzutage auf christlichen Cocktailpartys, von Hölle zu reden um von ewiger Strafe zu reden. Und die Leute drehen sich und winden sich und sagen, nein, die Existenz wird ausgelöscht. Wenn schon, dann Hölle, dann nur ganz kurz und dann, piff, dann sind sie nicht mehr da. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir sind Geistwesen. Und Geistwesen, anders als Gott, wir haben einen Anfang, aber wir haben kein Ende. Gott ist ein Geistwesen und er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Aber wir sind auch Geistwesen und wir haben niemals mehr ein Ende unserer Existenz. Entweder in der Ewigkeit mit Gott oder in der Gottesferne, was die Bibel Hölle nennt. Und das ist nicht einfach nur weg von Gott, sondern mit enormer Pein und Qual verbunden. Das ist, was die Bibel lehrt. Und wir haben nicht die Aufgabe, Gott netter zu machen oder attraktiver zu machen oder irgendwie ihn harmloser zu machen oder billiger zu machen. Wir haben die Aufgabe zu erklären, wie er ist. Das ist unsere Aufgabe. Danke, jetzt sind schon 3. 1, 2, 3 Arme. Die Ecke ist besonders aktiv da hinten. Aber das wird sich in der dritten Stunde deutlich steigern, glaub es mir. Nein, das war ein Spaß, das war ein Spaß. Ich bin bald fertig, ziemlich bald. Noch eine Schriftstelle über die Strafe. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. 2. Petrus 2, Vers 9. Und Paulus spricht von Vergeltung, die Gott übt an denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Das ist auch eine Formulierung, die du heute wenig hörst, dem Evangelium gehorchen. Es wird wie so ein Werbeartikel irgendwie so angeboten. Ja? Und das ist jetzt das Schnäppchen und es kostet dich gar nichts. Und du musst es einfach nur nehmen, sei nicht dumm und nimm es. Ja? Aber die Apostel haben das ganz anders gesehen. Das ist ein Gebot Gottes. Gott gebietet, Buße zu tun. Und er wird Vergeltung üben an denen, die dem Herrn, dem Evangelium unseres Herrn, nicht gehorchen. Okay, fassen wir das alles zusammen. Die große Frage, um die wir uns drehen müssen, die wir studieren müssen, von der wir vollkommen ganz, ganz tief überzeugt sein müssen, ist, wer ist der Jesus der Bibel? Weil die Endzeitverführung besteht darin, dass falsche Jesus zu verkündigt werden, dass falsche Christus aufstehen. So, wenn wir das Original kennen, wenn wir wissen, wie er wirklich ist, wer ist er, wie ist er, ja, dann haben wir eine Möglichkeit, echt und falsch zu unterscheiden. Wer ist Jesus? Was ist das wahre Evangelium? Paulus sagt, das Evangelium, das ich verkündigt habe, ist der Maßstab. Irgendein anderes Evangelium, das mit meinem Evangelium, ich sage mit meinen Worten, nicht übereinstimmt, ist nicht vom Himmel. Und wer das verkündigt, sei verflucht. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Nur 2. Also ich kann mir nicht andere Möglichkeiten vorstellen. Entweder wir sagen, boah, der Mann wusste, was er wusste. Der war wirklich klar, der war wirklich überzeugt. Der hat wirklich verstanden, wo es lang geht, um was Gott gesagt hat. Oder wir müssen sagen, der ist voll arrogant, total anmaßend, total überheblich und er weiß nicht, was er da für einen Unsinn redet. Es gibt nur die 2 Möglichkeiten. Du kannst nicht sagen, ja, das ist auch ein interessanter Standpunkt. Doch ja, das hat was. Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Das müssen wir auch irgendwie berücksichtigen. Lies das in Galater 1. Seine Verkündigung. Und er ist so kühn. Und er sagt, und wenn heute ein Engel kommen würde, gewaltige Engelserscheinung, 30 Meter hoch mit flammendem Schwert und wir liegen alle und schreien nur noch um Gnade. Und er sagt, Leute, das war alles Müll, was ihr gehört habt. Jetzt kommt das wahre Evangelium. Und wenn der was erzählt, was er mit dem Evangelium von Paulus nicht übereinstimmt, dann sagen wir, raus hier in Jesu Namen, das ist nicht Gott. Amen. Aber wie können wir das tun, wenn wir nicht wissen, was das Evangelium von Paulus ist? Das fühlte sich gut an, was der gesagt hat. Ich fühlte mich so warm. Und das war so wirklich so schön. Es spielt keine Rolle, wie es sich angefühlt hat. Es spielt eine Rolle, ist es die Wahrheit oder nicht. Und wenn wir die Wahrheit kennen, was sagt er?
Es waren Heilungen dabei.
Bei dem Engel dann noch. Na, das ist was anderes. Dann natürlich. Und das ist, was wirklich viele Charismatiker heute sagen. Wenn da Wunder sind, was willst du dann an der Verkündigung rumwickeln? Die Wunder sind doch das Zeichen, dass es von Gott ist. So dumm kann nur jemand sein, der nie seine Bibel gelesen hat. Der nicht weiß, was die Bibel sagt. Wunder bedeuten gar nichts, außer dass etwas Übernatürliches stattgefunden hat. Ob eine Botschaft echt ist oder nicht, entscheiden nicht die übernatürlichen Manifestationen, sondern entscheidet, ist es in Übereinstimmung mit diesem Buch. Das ist der Punkt. Und das muss für uns klar sein. Wir müssen heute uns dazu entscheiden und dann in der nächsten Gelegenheit dazu stehen. Und wir müssen üben, Spott und Widerspruch und Verachtung zu ertragen. Weil im nächsten Jahr wird das Maß des Spotts und der Ausgrenzung und der Verachtung mehr werden. Und wenn wir heute schon kneifen, wieso wollen wir dann denken, im nächsten Jahr werden wir stark sein. Jetzt fangen wir an zu stehen für die Wahrheit. Was die Gemeinde jetzt braucht, ist nicht Gemeindewachstum, ist nicht irgendwelche gewaltigen Projekte, wie wir das Land retten, sondern erstmal, wie wir uns etablieren in der Wahrheit. Meine Vorstellung von dem, was passieren wird, ist, Gott wird noch eine Weile weiter mit dieser himmlischen Bestätigung seiner Botschaft zurückhalten. Und wir stehen da, stellen uns zur Wahrheit und wir sind die Trottel und die anderen haben das Wachstum, die anderen haben das Geld, die anderen haben den Ruhm, die anderen haben die Anerkennung, die anderen haben die Connection zur Regierung und so weiter und so weiter. Und wir stehen da als Idioten. Und Leute werden sagen, ja, guckt euch doch an, was mit euch los ist. Kein Geld, kein Ansehen, kein Ruhm, keine Connections, keine Macht, kein gar nichts. Und das soll jetzt die Wahrheit sein? Gott wird das so zulassen, dass wir da durchgehen müssen. Und da trennt sich Spreu vom Weizen. Was will ich? Will ich treu zur Wahrheit stehen und bin bereit, dafür abgelehnt, um verspottet zu werden? Oder will ich den schnellen Erfolg, Gemeindewachstum, großen Namen, großen Ministry, gewaltige Mailinglist und all diese Sachen? Was wollen wir wirklich? Aber dann am Ende, wenn sich geklärt hat, was ist Hure, was ist Braut, Gott wird kommen. Und durch das Wesen Christi, das wir ausleben dürfen, und durch die Macht vom Himmel, Gott wird in gewaltiger Weise sich bestätigen zu der Botschaft des Evangeliums. Gott wird das tun. Und die Wunder, die Gott als Bestätigung gibt, werden gewaltiger sein als die Wunder der Zauberer und Magier. Aber jetzt ist die Phase, wo wir uns etablieren in der Wahrheit und wo wir akzeptieren und sagen, Gott, gib mir Gnade. Wir können es ja mit zitternden Knien beten, können wir gleich am Ende machen, aber wir beten es. Gib mir Gnade, für Wahrheit zu stehen und nicht einzuknicken. Gib mir eine Standfestigkeit, dass ich dich nicht verrate. Gib mir einen Mut und eine Liebe zur Wahrheit. Gib mir eine Hingabe, dich so zu verkündigen, wie du selbst dich darstellst. Erlaube es nicht, lass nicht die kleinste Abweichung, den kleinsten Kompromiss irgendwie bei mir durchgehen. Sei da ganz klar. Schau du da auf mich und hilf du mir, dass ich ganz klar werde. Und mach mich mutig, aus Liebe zu dir, zu deinem Wort zu stehen. Halleluja. So, wer ist Jesus? Was ist das wahre Evangelium? Was bedeutet sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung für uns? Ich habe mit meinen eigenen Ohren ein Interview gehört und dann auch ausgedruckt gesehen, wo der Autor von der Hütte sagt, er glaubt nicht, dass Jesus für unsere Sünden bestraft wurde. Er glaubt das nicht. Ja, da sagt das mal im Klartext, was auch zwischen den Zeilen in dem Buch rauskommt. Was ist sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung für uns? Was bietet Jesus mir an? Und was erwartet er von mir? Was bietet Jesus mir an? und was erwartet er von mir? Das sind die Dinge, die wir studieren müssen. Die müssen wir kennen. Und darin sind wir gegründet und darin sind wir etabliert. Und wir sind fest und wir trainieren uns, indem wir immer wieder Wahrheit vor uns hinstellen und Gott ehren für die Wahrheit. Wir ehren Gott für die Wahrheit des Evangeliums. Und wir werden sehen, dass Gott uns stark macht. Wir werden sehen, wie Gott uns eine Liebe zu seinem Sohn gibt. Und wir werden mehr und mehr bereit werden. Für diese Wahrheit lohnt es sich, ein bisschen Ausgrenzung, ein bisschen Spott, ein paar blöde E-Mails und ein paar blöde Blicke zu bekommen. Das lohnt sich. Es lohnt sich. Und so werden wir trainieren, für die Wahrheit zu stehen. Und alles muss man üben im Leben. Wenn du mal Flöte gelernt hast, dann weißt du, wie mühsam das am Anfang ist. Oder Trompete, oder Fahrradfahren, oder Schreiben. Alles muss man üben. Und durch Leiden zu gehen, müssen wir auch üben. Und wer kleine Übungen absolviert, wird stark für größere Übungen. Und wer die absolviert, qualifiziert sich für noch größere Übungen. So funktioniert es in allen Sportarten, in allen Disziplinen. Und so ist es auch mit Leiden. Die allermeisten Leute heute, wenn du ihnen erzählst, warum damals 1600, als Bloody Mary England wieder katholisch machen wollte, warum Bischöfe sich lieber haben verbrennen lassen, als zuzugeben, dass, oder zu bestätigen und zu bejahen, in der katholischen Messe wird der Wein zum Blut Jesu und die Hostie wird zum Fleisch Christi. Wir würden heute sagen, ja meine Güte, was die glauben über Abendmahl, das ist ihre Sache, ich glaube meine Sachen, dafür halte ich doch nicht meinen Kopf hin. Die allermeisten Leute, frag mal Leute, kannst du nachempfinden, warum die gesagt haben, du, wenn ich das unterschreiben soll, dann verbrenn mich lieber, ich werde das nie unterschreiben. Weil sie so eine Liebe zu Jesus hatten, weil sie gesagt haben, hey, wenn Jesus jetzt in der Messe wieder neu geopfert wird, was ist dann Golgatha? Was ist Golgatha, wenn in jeder katholischen Messe Jesus neu geopfert wird? Es ist eine Verachtung von Golgatha. Da hinten wird jetzt einer ganz begeistert. Wow. Gut. Da war so eine Liebe zu Jesus, dass sie gesagt haben, nie im Leben werde ich das unterschreiben. Ja, wenn du nicht unterschreibst, wirst du verbrannt. Dann verbrennt mich. Aber niemals werde ich diese teuflische Lüge unterschreiben. Und heute denken wir, Mann, Lehrsätze, das sind Streits in der Kirche. Wen interessieren Lehrsätze? Wir müssen überleben, wir müssen irgendwie den Alltag bewältigen und wir müssen irgendwie sehen, wie wir zurechtkommen. Das sind doch theologische Haarspaltereien. Wen interessiert denn das? Diese Leute haben das verstanden. Lies einmal die Geschichte, es ist so packend von diesen Märtyrern, was die für eine Hingabe zur Wahrheit hatten. Und diese Dinge sind nicht gerade irgendwie überbetont in pfingstlich-charismatischen Kreisen. Also ich kenne nicht so viele Leute, die über solche Dinge sprechen. Die gibt es wahrscheinlich irgendwo, aber es ist nicht gerade, dass wir da im Extrem sind und das überbetonen. Sondern wir haben ein Kuschel- und Wohlfühlevangelium und das fühlt sich nicht gut an, nee, das mag ich nicht. Und wenn ihr dabei bleibt, dann gehe ich in eine andere Gemeinde, da fühle ich mich wohler. Das ist, wie das heute abläuft. Keine Hingabe zur Wahrheit. Und wenn wir begreifen, Jesus ist die Wahrheit, Hingabe an die Wahrheit, nicht an irgendwelche menschlichen Lehrsätze, sondern die Wahrheit, wie die Schrift sie sagt, ist Hingabe an Jesus. Und eine Hingabe an Jesus, wo wir die Wahrheit außen vor lassen und verbiegen, ist nicht eine Hingabe an Jesus. Das ist ein frommes Spiel. Das ist eine Täuschung. Und Gott möchte, dass die Weichen gestellt werden und dass Menschen in diesem Land aufstehen und dass sie sagen, wir sehen am Horizont, wohin das alles läuft. Und wir sehen, es wird enger und enger und Wahrheit wird ihren Preis kosten. Aber wir haben verstanden. So ehren wir Gott. So zeigen wir, dass er wirklich unser Gott ist. Und wir haben diese Liebe nicht zur Wahrheit, wir haben diese Hingabe nicht, diese Bereitschaft zu leiden. Aber wir können verstehen, ein Evangelium ohne Bereitschaft zu leiden ist nicht das Evangelium der Bibel. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. So, wir stellen uns dem und sagen, Herr, mit schlotternden Knien, gib uns Kraft. Mach uns stark, bereite uns vor, mach uns fest und unerschütterlich. Herr, wir wollen dich nicht verraten, wir wollen zu dir stehen. Amen. Und das dürfen wir jetzt beten. Und du darfst das mitbeten, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht beten möchtest, kann dich niemand zwingen. Ich tue es nicht. Und nicht immer der Herr tut es. Aber es macht Sinn, sich für das zu öffnen. Ja, wenn wir dem ins Auge sehen, wir werden leiden, können wir da ganz anders drauf zugehen, als wenn wir sagen, oh, hoffentlich wird es mich nicht treffen. Mach aus der Hoffnung eine Gewissheit. Es wird dich treffen. Es wird uns treffen, den einen mehr, den anderen weniger, aber es wird eine Zeit kommen, und die ist ganz, ganz nahe, dass das Evangelium wieder etwas kostet. Und das ist notwendig. Und das wird Spreu von Weizen trennen. Das wird zeigen, wer das Evangelium benutzt zu seinen selbstsüchtigen Zielen, zu Wohlstand und Ansehen und Ruhm und Macht und all diesen Dingen oder leichtem Leben, und wer wirklich sagt, ich will Gott lieben, weil Gott es wert ist. Vater, wir danken dir, dass du klar bist, dass dein Wort nicht verworren ist, dass dein Wort dich nicht ändert. Nichts, was aus deinem Mund gekommen ist, wirst du ändern. Wir danken dir dafür. Wir ehren dich. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir, dass du das Kostbarste und Liebste dahingegeben hast, in den Schmutz der Sünde und in den Fluch des Gerichtes, in die Strafe. Wir danken dir, Vater, für das, was du da getan hast. Und wir wollen das mehr begreifen, was das mit dir gemacht hat, was das bedeutet hat, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und Vater, wir bitten dich um die Gnade, stark zu werden, fest zu werden, klar zu werden, kompromisslos zu werden und ein Anstoß zu werden, da wo es einen Anstoß bedarf, in den frommen Kreisen, wo die Wahrheit verschachert wird, wo man sich anbiedert, wo Allianzen gespielt werden, die alles andere als heilig sind, wo die Lüge Einzug hält, wo die Wahrheit mit Füßen getreten wird. Herr, wir wollen ein Anstoß sein. Wir wollen die aufwecken, die noch nicht ganz entschieden sind, den Weg des Kompromisses, den Weg der Hure zu gehen. Wir wollen stehen für deinen Sohn. Wir wollen ihn ehren mit unserem Leben. Wir wollen sagen, ja, er verdient es, Menschen zu haben, die sagen, macht mit mir, was ihr wollt, aber von der Wahrheit rücke ich nicht ab. Er ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Er ist der einzige Weg. Und er ist mein Gott und mein Retter. Und ich liebe ihn über alles. Und ich liebe ihn mehr als Wohlstand, bequemes Leben und Ansehen von Menschen. Ich liebe ihn über alles. Herr, dein Geist ist imstande, diese Liebe in uns hervorzubringen. Und das ist jenseits unserer Möglichkeiten. Das ist jenseits unserer Stärke. Das ist jenseits unserer eigenen Persönlichkeit. Herr, das haben wir nicht. Ein solcher Glaube, eine solche Liebe kann nur vom Himmel kommen. Und Herr, wenn du gesagt hast, wir sollen dich lieben von ganzem Herzen, dann hast du damit gesagt, da ist eine Gnade, die du bereithältst. Für die, die darum bitten, für die, die es haben wollen, für die, die begreifen, sie sind arm, sie sind hilflos, sie sind unfähig, dem zu entsprechen. Hier geben wir uns heute Abend ganz neu. Sagen, tu du dein Werk in uns. Wir, so gut wir es können, erklären wir. Wir stehen zur Wahrheit. Mag mit uns sein, wer will, oder mag gegen uns sein, wer will. Wir stehen zu deinem Buch. Wir stehen zu deiner Wahrheit. Wir stehen zu deinem Sohn. Und wir werden uns dir geben, jeden Tag. Wirk in uns. Mach uns fest. Mach unser Herz fest. Gib uns eine solche Festigkeit und Unerschütterlichkeit. Oh Herr, lass das in unserem Land hervorkommen. Eine Entschiedenheit, die sich nicht beugt vor Einschüchterung und vor Druck, nicht beugt vor schönen Versprechungen. Eine Entschiedenheit, die nicht umzustimmen ist, die nicht käuflich ist. Tu du dein Werk in uns. Mach uns zu Menschen, die in aller Freundlichkeit und aller Entschiedenheit messerscharf und unerbittlich klar sind in dem, wer du bist und was du willst und was dein wunderbares Wesen ist und was deine Botschaft an die Menschen ist, dein Evangelium. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst, dass du uns vorwärts bringst. Und wir danken dir für die vielen Gelegenheiten, die wir haben, wo wir lernen können, zu stehen gegen den Trend dieser Welt, gegen den Trend auch unter denen, die deinen Namen lieben. Wir wollen zu dir stehen, wir wollen deinen Namen nicht verleugnen, wir wollen treu sein und dein Wort achten und ehren und festhalten und nicht an den Zeitgeist verschachern. Danke, danke. Du wirst es in uns wirken und wir ehren dich dafür. Du hast es begonnen und du wirst es vollenden. Du bist der Anfänger, Jesus. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vollende unseren Glauben. Gib uns einen Glauben, wo wir dich mehr lieben als unsere Bequemlichkeit. Wo wir dich mehr lieben als Ansehen oder Angst vor Ablehnung oder irgendetwas, wo nichts eine solche Rolle spielt wie deine Ehre. Tu es in uns. Und mach uns zu solchen, die andere dazu animieren, die anderen sagen, das ist der einzige Weg. Das ist das einzige Christsein, was durch die Jahrhunderte in allen Kulturen wirklich funktioniert hat. Alles andere ist Menschenwerk. Und es hat keine Kraft. Aber das wahre Evangelium hat Kraft. Danken dir für diese Kraft, die in uns wirkt und die uns verändert. Halleluja. Ich segne jeden, der das gehört hat, der sich auf deine Seite stellt, der sich neu festlegt. Jawohl, das will ich. Das soll in mir entwickelt werden. Ich segne jeden, der das später hört, irgendwie von CD oder Internet oder wie auch immer. Danke, Herr. Danke, dass du ein Volk aufstehen lässt in diesem Land, dem Land der Reformation, ein Volk aufstehen lässt, das wieder neu sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Halleluja, wir danken dir. Du bist es wert. Jesus, du bist es wert, solche Leute zu haben. Und wir dürfen solche sein. Wir danken dir für dieses Vorrecht. Halleluja. Halleluja. Amen, 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 Amen. Halleluja. Amen. Amen. Seid gesegnet.